SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die Lage im Nahen Osten droht weiter zu eskalieren, unter anderem nach einem Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus. Iran macht Israel dafür verantwortlich. Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über neuen Streit bei der Kindergrundsicherung und Pokalschreck. Saarbrücken, wird der FCS seinem Ruf gerecht? Heute ab 20.45 Uhr spielt Saarbrücken gegen Kaiserslautern im DFB-Pokal-Halbfinale. Die Hilfsorganisation World Central Kitchen will ab sofort alle Einsätze im Gazastreifen einstellen. Als Reaktion auf den Angriff auf den Hilfskonvoi der Organisation, bei dem gestern 7 internationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ums Leben kamen. Die Verantwortung für den irrtümlichen Luftangriff hat heute Israel übernommen. Bettina Meyer berichtet.
Der israelische Premier in Kriegszeiten im Krankenhaus mit schlechten Nachrichten. Benjamin Netanyahu bemühte sich in der Videobotschaft am Nachmittag sichtlich um eine freundliche Ansprechhaltung. Müde lächelnd versicherte er dem Publikum, dass seine Leistenbruchoperation gut verlaufen ist, dankte dem Krankenhauspersonal. Erst dann räumte er ein, dass Israels Militär die Verantwortung für den Luftangriff auf den Hilfskonvoi der Organisation World Central Kitchen trage, bei der 7 Entwicklungshelfer starben. Leider ist es gestern zu einem tragischen Zwischenfall gekommen, bei dem unsere Streitkräfte unbeabsichtigt unschuldige Menschen im Gazastreifen trafen. Das passiert im Krieg. Wir prüfen es gründlich. Wir stehen mit den Regierungen der betroffenen Personen in Kontakt und werden alles tun, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Das israelische Militär hatte kurz zuvor versprochen, den Angriff auf den Hilfskonvoi von World Central Kitchen mit Hilfe einer unabhängigen Expertenkommission zu untersuchen. Dabei waren Mitarbeiter der Organisation aus Australien, Polen, England, den USA und Kanada sowie ein palästinensischer Mitarbeiter ums Leben gekommen. Militärsprecher Daniel Hagari umschiffte zunächst die Frage, wer die Verantwortung trage, betonte aber, man werde der Sache auf den Grund gehen.
As a professional military committed to international law, we are committed.
Als eine professionelle Armee, die sich an internationales Recht hält, werden wir alles tun, eine gründliche und transparente Untersuchung einzuleiten. Ich habe den Familien und der World Central Kitchen Familie mein tiefes Beileid ausgesprochen im Namen der israelischen Armee. Wir drücken auch unser tiefes Mitgefühl unseren verbündeten Nationen aus, die denen helfen, die es dringend nötig haben.
To assist those in need.
Für Israel ist der Luftangriff auf den internationalen Hilfskonvoi schon jetzt ein PR-Desaster, zumal World Central Kitchen bereits früh ein eigenes Statement veröffentlichte, der israelischen Armee die Schuld am Angriff gab, schrieb, der Konvoi habe sich mit der Armee koordiniert, die 2 gepanzerten und ein ungepanzertes Fahrzeug seien aber dennoch beschossen worden. Zuvor hatten sie tonnenweise Lebensmittel in ein Warenhaus gebracht. Die Chefin der Organisation, Erin Gore, schrieb auf der Website, dies ist ein Angriff auf humanitäre Organisationen, die in der Not da sind, wenn Essen als Kriegswaffe benutzt wird. Das ist unverzeihlich. Auch ein Augenzeuge aus Gaza hatte den Angriff beobachtet. Er habe gesehen, dass 2 Fahrzeuge Essen verteilen wollten. Dann habe er gesehen, wie die Israelis die Ausländer in den Autos angriffen, sagt Zuhab Al-Jariz. Noch aus einem anderen Grund bemüht sich Israel nun um Schadensbegrenzung. Der Sprecher für internationale Presse bei der israelischen Armee, Jonathan Conricus. Die Organisation, die jetzt getroffen wurde, ist die Organisation, die uns dabei behilflich sein sollte, das UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA zu ersetzen. Wichtig ist jetzt, auf diplomatischem Weg mit Hilfe des Außenministeriums, mit Hilfe des Premierministers und auf direkten Kanälen die Organisation dazu zu bringen, die Arbeit wieder aufzunehmen. World Central Kitchen hatte angekündigt, alle Einsätze in Gaza sofort zu pausieren. Entscheidungen über Einsätze in der Zukunft werden wir bald ankündigen, schrieb die Hilfsorganisation.
Bei einem israelischen Luftangriff wurden gestern 7 internationale Mitarbeiter einer Hilfsorganisation getötet. Bettina Meyer hat berichtet. Ebenfalls gestern ein Luftangriff auf die iranische Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Auch dafür macht Iran Israel verantwortlich. Das allerdings hat Israel bislang nicht bestätigt. Udo Schmidt mit Informationen.
Wafeh Badawi führt durch ihre Wohnung. Die Universitätsprofessorin wohnt direkt neben der iranischen Botschaft in Damaskus. Sie erlebte den israelischen Angriff auf die Konsularabteilung hautnah. Im Gespräch mit der Reuters-Reporterin ringt sie immer noch um Fassung. Ich war in der Küche. Als ich gerade rausgehen wollte, hörte ich eine heftige Explosion. Ich sah große Teile herumfliegen und war dann wohl 10 Minuten bewusstlos. Die Situation war ehrlich gesagt furchtbar. Während der ersten Stunde wussten wir nicht, ob wir noch leben oder schon tot sind. Währenddessen wird draußen vor der Botschaftsruine aufgeräumt. Bagger und Tieflader transportieren die Reste des Botschaftsnebengebäudes ab. Arbeiter schippen Dreck von benachbarten Balkonen. Gestern am späten Nachmittag hatte der israelische Angriff nach iranischen Angaben 13 Menschen getötet, 7 Mitglieder der Revolutionsgarde unter ihnen, vor allem aber 2 wichtige Kommandeure der Al-Quds-Brigaden, der Auslandsspeerspitze des Iran. Irans Botschafter Hossein Akbari, bei dem Angriff unverletzt geblieben, kündigt Gegenmaßnahmen an und verweist auf die Weltgemeinschaft. Es gibt natürlich eine Verantwortung der internationalen Gemeinschaft und natürlich wird es eine iranische Erwiderung geben. Aber jetzt erwarten wir, dass die internationalen Organisationen ihre Pflicht tun. Wir fordern eine UN-Sicherheitsratssitzung. Die, so ist inzwischen klar, am Abend in New York stattfinden wird. Sofort also wird es offenbar keine iranische Antwort auf diesen Angriff geben. Aber der Iran muss erwidern, meint der Politikanalyst Masoud Al-Faq im TV-Sender Al-Hadas in Dubai. Wenn sie nicht reagieren, dann ist es geradezu peinlich. Wenn sie direkt und schnell reagieren, also Israel angreifen, dann öffnen sie die Tür zu einem Krieg sehr weit. Es bleiben allerdings noch andere Optionen. Begrenzte Schläge, über die die USA informiert würden. Gleichzeitig will natürlich die Achse des Widerstands eine beispiellose Reaktion. Die Achse des Widerstands, das sind die Hisbollah, die Hamas, die Houthis. Experten befürchten eine Eskalation, einen Krieg zwischen Israel und dem Iran. Einen israelischen Angriff auf den Iran hätte es ohne die USA schon viel früher gegeben, meint ebenfalls im TV-Sender Al-Hadas Bishara Khairalla, Politikexperte aus Beirut. Der Iran kann kaum reagieren, so wirkt es. Ohne den US-Einfluss hätte Israel den Iran wohl gleich nach dem 7. Oktober angegriffen. Durch die Bemühungen der USA wurde der Iran aus der Schusslinie genommen, mit dem Ergebnis, dass der Angriff bisher verzögert wurde. Möglich, dass die Hisbollah im Libanon im Namen des Iran ihre Raketenangriffe auf Israel verstärkt, ohne dass der Iran direkt verwickelt wird. Angekündigt hat sie es bereits heute in Beirut. Klar ist für alle Experten, ein Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien, also direkt auf iranischem Boden, zwingt den Iran zu einer Reaktion.
Vertreterinnen und Vertreter dutzender Staaten und aus der Justiz haben sich heute in Den Haag getroffen. Thema der Konferenz: Gerechtigkeit für die Ukraine. Wie kann Russland zur Rechenschaft gezogen werden für die Kriegsgräuel in der Ukraine? Und wie kann auch finanzielle Entschädigung gelingen? Ludger Kazmierczak hat zugehört.
Im Den Haager World Forum waren Politiker und Juristen aus mehr als 50 Ländern zusammengekommen mit dem ambitionierten Ziel, die Gerechtigkeit für die Ukraine wiederherzustellen, so der Titel der internationalen Konferenz. Es gehe darum, gemeinsame Werte zu verteidigen, sagte die niederländische Außenministerin Hanke Breunslot in ihrer Eröffnungsrede. Gemeinsam mit der Ukraine und der EU-Kommission hatten die Niederlande zu dem Treffen eingeladen. Wir sind heute hier, weil wir gemeinsam an Gerechtigkeit glauben, daran, dass Verbrechen nicht unbestraft bleiben dürfen, weil wir gemeinsam daran glauben, dass die Verantwortlichen für solche Verbrechen die Konsequenzen für ihr Handeln tragen müssen. Der ukrainische Außenminister Kuleba erinnerte in diesem Zusammenhang an das Massaker von Butscha vor 2 Jahren, bei dem mehrere 100 Zivilisten brutal ermordet worden waren. Dieses Verbrechen sei zum Symbol der russischen Gräueltaten geworden. Die ganze Welt habe damals dem Bösen ins Auge gesehen, so Kuleba. Diese Verbrechen dürften nicht ungesühnt bleiben. Die Ukrainer wollen Gerechtigkeit, und zwar jetzt, nicht in ferner Zukunft. Sie möchten nicht hören, dass ihnen irgendwann Gerechtigkeit widerfährt. Sie wollen, dass es jetzt passiert, nicht nur auf den Schlachtfeldern, sondern auch in Gerichtssälen und in echten Entscheidungen. Didier Reinders, der EU-Justizkommissar, verwies auf erste Fortschritte bei der internationalen Zusammenarbeit. Mit dem neuen Zentrum für die Verfolgung des Verbrechens der Aggression in der Ukraine habe eine Behörde ihre Arbeit aufgenommen, die derzeit konkrete Anklagen vorbereite. Außerdem habe der Internationale Strafgerichtshof bereits 4 Haftbefehle ausgestellt, auch gegen Russlands Präsidenten Putin. Dass das sogenannte Weltstrafgericht bei seinen Ermittlungen mit der Ukraine und 6 EU-Mitgliedstaaten kooperiere, sei geradezu historisch, so Reinders. Der belgische Politiker war auch dabei, als heute das Register für Schadensmeldungen von ukrainischen Kriegsopfern offiziell eröffnet wurde. Für Reinders ebenfalls eine wegweisende Entscheidung. Das Register ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem umfassenden Entschädigungsmechanismus, der sicherstellt, dass die von Russland verursachten Schäden vollständig beglichen werden. Die Ukraine rechnet damit, dass bis zu 600.000 Opfer des Krieges Ansprüche bei der neuen Den Haager Behörde stellen werden. Letztlich soll Russland für die gemeldeten Schäden aufkommen, unter anderem durch die Verwendung russischer Devisenreserven, die der Westen nach dem Angriff auf die Ukraine eingefroren hat. Laut Experten wird der Wiederaufbau des Landes mehrere 100 Milliarden Euro kosten.
Die Kriegsverbrechenkonferenz in Den Haag zum Unrecht, das der Ukraine durch Russland angetan wurde und wird. Kann sie mehr als ein Lippenbekenntnis bringen? Dazu jetzt der Kommentar von Thomas Spickhofen aus dem ARD-Studio Brüssel.
Alles nur Gerede, eine Konferenz ohne Sinn. Was soll auch eine Klage gegen Wladimir Putin? Sie ist ohne Aussicht auf Erfolg. Er wird ja sowieso nie vor Gericht stehen, schon gar nicht in Den Haag. Ja, so kann man das sehen. Tatsächlich sieht es derzeit so aus, als würde Putin nie vor diesem oder einem anderen internationalen Gerichtshof stehen. Und tatsächlich ist es sehr schwierig, Kriegsverbrechen so nachzuweisen, dass Amtsträger wie Putin oder Lavrov für konkrete Taten verantwortlich gemacht werden können. Nicht nur schwierig, sondern auch mühsam und in vielen Fällen unbefriedigend, weil zwar Verbrechen nachgewiesen, aber keine Täter vor Gericht gestellt werden können. Da kann einem das alles auch schon mal zynisch vorkommen. Die Konferenzen gegen Kriegsverbrechen, ein Register für Schadensmeldungen von ukrainischen Kriegsopfern, eine enge Zusammenarbeit internationaler Justizbehörden, die doch eigentlich selbstverständlich sein sollte. Zynisch, vielleicht hilflos, für manche auch naiv. Sie mögen es für Träumereien halten von einem Zurechtrücken der Gerechtigkeit nach einem Ende des Krieges. Also bringt das alles doch nichts? Doch, und es muss sogar sein. Die internationale Gemeinschaft muss immer und immer wieder zeigen, wir sehen dahin, wir reden darüber, wir vergessen es nicht, wir bereiten uns darauf vor, dass die Opfer gehört und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Wir tun dies mit unseren rechtsstaatlichen Mitteln. Das ist manchmal eine Sisyphusarbeit, kleinteilig, zeitraubend und ganz sicher oft auch unbefriedigend. Aber es ist, worauf sich die Menschen in unserer Gesellschaft und unserem Wertesystem verlassen können müssen, dass Krieg nicht ungeahndet bleibt. Kleine, sehr kleine Erfolge immerhin haben die, die weiterhin an die Kraft des internationalen Rechts glauben. Wladimir Putin ist im Sommer vergangenen Jahres eben nicht zum BRICS-Gipfel nach Südafrika gereist, weil ihm dort die Festnahme drohte, aufgrund des internationalen Haftbefehls, der gegen ihn verhängt wurde. Putin ließ sich nur per Video zuschalten. Wer hätte auch gedacht, dass Slobodan Milosevic jemals vor einem Gericht landen und jemals in eine Gefängniszelle gesteckt werden würde? Ja, Milosevic ist nicht Putin, Serbien nicht Russland. Aber Serbien lieferte Milosevic eines Tages aus, weil seine Nachfolger eine Wiederannäherung an den Westen suchten und der Westen dies zur Bedingung gemacht hatte. Niemand kann ausschließen, dass sich eines Tages auch Putins Nachfolger zu so einem Vorgehen veranlasst sehen. Und dann muss man vorbereitet sein. Damit kann man nicht warten, bis der Krieg zu Ende ist. Mal davon abgesehen, dass niemand weiß, wann das sein wird und in welcher Form dieses Ende sein wird. Soll man so lange warten, um dann zu sagen, wir schauen mal, was wir jetzt mit den Kriegsverbrechern und mit ihren Verbrechen machen? Ja, vieles wirkt im Moment wie eine symbolische Handlung. Aber vom Ende her gedacht sind Konferenzen wie die in Den Haag die Vorbereitung von konkretem Handeln.
Die Meinung von Thomas Spickhofen zur Kriegsverbrechenkonferenz in Den Haag. Jetzt um gleich 17:45 die Meldung des Tages von Florian Mayer.
Bei einem Brand in den Räumen eines Istanbuler Nachtclubs sind mindestens 25 Menschen getötet worden. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurden weitere Menschen teils schwer verletzt. Der wegen Renovierung geschlossene Nachtclub befand sich im Erdgeschoss eines 16-stöckigen Gebäudes. Der Brand ist ersten Erkenntnissen zufolge bei Reparaturarbeiten ausgebrochen. 5 Personen sind laut offiziellen Angaben festgenommen worden, unter ihnen der Manager des Clubs. Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule in Finnland ist ein Schüler getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei zwei weitere Schüler schwer verletzt. Die Einsatzkräfte hätten einen 12-Jährigen festgenommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes und versuchten Mordes eingeleitet. Da der Verdächtige unter 15 Jahre alt ist, kommt er nicht in Haft, sondern soll nach seiner Befragung den Sozialdiensten übergeben werden. Die Inflation in Deutschland ist auf den tiefsten Stand seit fast 3 Jahren gefallen, das teilte das Statistische Bundesamt mit. Die Verbraucherpreise seien im März nur noch um 2,2% zum Vorjahresmonat gestiegen. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch 2,5% betragen. Für die sinkende Inflation hatten laut den Statistikern vor allem verbilligte Energie und Lebensmittel gesorgt. Wegen des Pokal-Halbfinales in Saarbrücken wird die Kamphauser Straße gesperrt. Das betrifft die Strecke zwischen dem Ludwigskreisel und der Autobahnauffahrt. Mit Verkehrsbehinderungen rechnet die Polizei rund um den Ludwigskreisel, außerdem an der Westspange mit Rückstau auf die Stadtautobahn und rund um den Bahnhof. Wegen des Fanmarsches fahren zudem die Busse und Züge der Saarbahn bis 18 Uhr nicht die Haltestellen am Hauptbahnhof an. In Neunkirchen ist heute in der Wellesweiler Straße in der Nähe des Hauptbahnhofes ein kleiner Hang abgerutscht. Die Polizei hat die Straße aus Sicherheitsgründen in beiden Richtungen zwischen Händelstraße und Fernstraße gesperrt. Ein Bodengutachter bewertet aktuell die Situation auf dem Privatgrundstück, um notwendige Sicherungsmaßnahmen abzustimmen. Solange bleibt auch die Wellesweiler Straße gesperrt. Bis der Hang gesichert ist, dürfte es wohl mindestens 1 bis 2 Tage dauern.
Die Kindergrundsicherung ist für die Grünen das zentrale sozialpolitische Projekt dieser Legislaturperiode. Aber die Verhandlungen stocken. Mehr noch, über die Kindergrundsicherung ist jetzt der alte Streit innerhalb der Ampelkoalition wieder ausgebrochen. Unter anderem geht es dabei um die Frage, ob für die Kindergrundsicherung tatsächlich eine neue Behörde mit rund 5000 Stellen geschaffen werden soll, wie es Familienministerin Paus plant. Die FDP will die aktuellen Pläne nicht mittragen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lea Eichhorn hat deshalb nochmal Grundfragen zur Kindergrundsicherung beantwortet.
Lisa Paus will die Kindergrundsicherung einführen. Das bedeutet, verschiedene staatliche Hilfen für Kinder, die es jetzt schon gibt, sollen zukünftig gebündelt werden. Also sowas wie Kindergeld, Kinderzuschläge und Bürgergeldleistungen für Kinder. Bisher müssen Familien diese Gelder einzeln beantragen bei einzelnen Stellen. Künftig sollen diese Hilfen alle einfach an einer Stelle zu bekommen sein. So will Lisa Paus Kinderarmut bekämpfen, denn sie hofft, dass dadurch mehr bedürftige Familien erreicht werden. Viele Familien wissen gar nicht, was ihnen alles an Geldern zusteht.
Und für all das sollen neue Stellen geschaffen werden. Familienministerin Paus veranschlagt 5000 neue Jobs in der Verwaltung.
Die neuen Arbeitsstellen sollen bei den Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit entstehen. Die Mitarbeiter dort müssen sich in neue Themen einarbeiten. Bisher beraten sie zum Beispiel nur zum Kindergeld. Zukünftig müssen sie dann zu allen Teilen der geplanten Kindergrundsicherung beraten können. Diese Kindergrundsicherung soll Familien dann auch aktiv angeboten werden. Dadurch sollen mehr Familien erreicht werden. Das bedeutet dann aber auch mehr Arbeit für die Verwaltung. Und dafür, schätzt die Bundesagentur für Arbeit, braucht sie ca. 5000 neue Stellen.
Und was kritisiert nun die FDP an den Plänen der grünen Familienministerin?
Finanzminister Christian Lindner findet es falsch, dass der Staat Sozialleistungen aktiv anbietet. Er meint, Menschen sollen weiter Eigenverantwortung übernehmen müssen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Gide Jensen, sagt, das Gesetz sollte ursprünglich staatliche Hilfen für Familien bündeln und sie digital zugänglich machen. Dieses Ziel verfehlt Lisa Paus in den Augen von Gide Jensen aber mit ihrem Gesetzentwurf. Und 5000 neue Stellen in der Verwaltung zu schaffen, das ist in den Augen der FDP-Spitze vollkommen realitätsfern und kostet zu viel Geld.
Lea Eichhorn war das zum aktuellen Konflikt über die Kindergrundsicherung. Als folgende Nachricht gestern in den sozialen Medien die Runde machte, da reagierten viele ungläubig und mit der Frage, das ist doch ein Aprilscherz, oder? Aber es war kein Scherz. Andreas Scheuer, der ehemalige Bundesverkehrsminister, scheidet aus dem Bundestag aus. Also der Mann, der maßgeblich für die gescheiterte millionenschwere Pkw-Maut zuständig war. Er schrieb gestern in einer Mitteilung, es war mir eine Ehre, für unser Land und für meine Heimat arbeiten zu dürfen. Seit gestern steht also die Frage im Raum, warum jetzt der Abschied aus Berlin? Jan Zimmermann berichtet.
Warum Andreas Scheuer sein Bundestagsmandat früher als angekündigt aufgibt, ist nach wie vor nicht bekannt. Bisher gibt es nur Spekulationen, dass der ehemalige Verkehrsminister in die Wirtschaft wechseln könnte. Scheuer selbst ließ die Frage, was er in Zukunft beruflich macht, bisher offen. Auch aus der CSU ist dazu nichts zu erfahren. In der Partei sorgte die Ankündigung des früheren Bundesministers für Überraschung und das bis in die Parteispitze hinein. Ob ein anderer Politiker der CSU auf Andreas Scheuer in dem Bundestag folgt, scheint noch nicht hundertprozentig geklärt zu sein. Nach dem geltenden Wahlrecht ist im Falle der CSU aktuell kein Nachrückverfahren vorgesehen, schreibt die Nachrichtenagentur dpa. Die Partei hatte bei der vergangenen Bundestagswahl in Bayern 45 Direktmandate gewonnen und stellt damit im Parlament mehr Abgeordnete, als ihr prozentual zustehen. Aus der Landeswahlleitung in Fürth heißt es aber auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, man könne dazu noch keine Aussage treffen. In der CSU geht man nicht davon aus, dass Scheuers Mandat nachbesetzt wird. Der niederbayerische Abgeordnete hatte gestern mitgeteilt, sein Mandat schon jetzt niederzulegen und nicht wie Anfang des Jahres angekündigt zum Ende der Wahlperiode 2025.
Im Herbst wird in Österreich das Parlament neu gewählt. In den Umfragen klar die Nase vorn hat die rechtsautoritäre FPÖ. Umso brisanter sind die Erkenntnisse, die seit einigen Wochen im neuen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zutage treten. Er untersucht eigentlich Interna aus der letzten Regierungszeit der Partei, insbesondere das Verhältnis der FPÖ zu Russland. Jetzt hat der U-Ausschuss aber Chatprotokolle thematisiert, die Aufschluss darüber geben, was die Partei mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorhaben könnte. Wolfgang Fichtel berichtet.
Wie sich die rechtspopulistische FPÖ den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich vorstellen würde, haben wir schon mal gesehen. Zur besten Sendezeit. Das Ibiza-Video. Der damalige FPÖ-Vizekanzler und der damalige FPÖ-Fraktionschef im Parlament träumten laut davon, es wie in Ungarn haben zu wollen. Fernsehen, Radio, online, fest im Griff der Partei. Das war 2019. Gedreht wurde das Video schon 2017 und jetzt sind neue Chats aufgetaucht in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Thema Machtmissbrauch. Chats, die dokumentieren, wie die FPÖ daran gearbeitet hat, mehr FPÖ in den ORF zu zwingen. Beispiel Harald Wilimski, inzwischen für die FPÖ im Europaparlament. Damals schrieb er:
Heute ist es schlimmer, als es je war, auch in der ZIP2. Tür verarscht uns zudem auf Twitter. Müssen endlich auf den Tisch hauen. Wrabitz weg, Gebühren weg.
ZIP2, das ist die ORF-Hauptnachrichtensendung im Fernsehen, die Zeit im Bild. Martin Thür, ein preisgekrönter Journalist, ist einer der interviewstarken Moderatoren neben Armin Wolf. Alexander Wrabitz war damals der ORF-Generaldirektor. Aus dem Chat des FPÖ-Mannes spricht Frust, weil vor allem die ORF-Hauptnachrichten weiter für unerschrockenen Journalismus standen und stehen, obwohl der damals verantwortliche TV-Chefredakteur der FPÖ doch als Nahesteher galt. Auch er hatte mit der FPÖ gechattet und ist zurückgetreten, als das rauskam, vor einigen Monaten schon. Die FPÖ erkannte aber noch andere Gleichgesinnte. Christian Werschütz zum Beispiel, Balkanexperte, seit langen Jahren anerkannter Auslandskorrespondent, seit Beginn des Krieges vor allem in der Ukraine unterwegs. In den späten 80er Jahren war Werschütz mal Chefredakteur einer FPÖ-Zeitung, wurde danach vom damaligen ORF-Generaldirektor zum ORF geholt, bewusst als Rechtsausleger. Und so sorgte sich der chattende FPÖ-Vizekanzler HC Strache im März 2019 um die ORF-Karriere von Werschütz.
Wenn Christian Werschütz nicht oberösterreichischer Landesdirektor werden kann, dann würde er gerne als Unterhaltungschef im ORF ausmisten, LG.
Liebe Grüße. Für die Chefposten der Landesstudios in Salzburg und Linz hatte sich Werschütz in der Tat mal interessiert. Aber der kriegserfahrene Haudegen als ORF-Unterhaltungschef? Das habe dann doch einen gewissen Unterhaltungswert, schrieb auch die seriöse Tageszeitung Der Standard. Werschütz selber wehrt ab.
Ich habe ein einziges Mal einen Termin mit dem Herrn Strache gehabt. Das war, weil er was über die Ukraine wissen wollte und das war's.
Die Schnitzel richtig schön geklopft heute. Mann, die werden schmecken.
Dieser Schenkel-Schnitzelklopfer ist Philipp Jelinek. Die Österreicher kennen ihn als Vorturner der Nation aus dem ORF-Fernsehen Fit mit Philipp, der laut Chats sich mit Hilfe des damaligen FPÖ-Vizekanzlers Heinz Christian Strache gern fit fürs Frühstücksfernsehen gemacht hätte als Moderator.
Lieber Heinz, der Kuchen wird jetzt verteilt. Wir müssen ganz dringend die Weichen für mich stellen.
Frühmoderator kam aber auch nicht so. Vielleicht nur dank der Ibiza-Enthüllung, nach der die FPÖ aus der Regierung mit dem damaligen ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz flog. Aber nicht nur deshalb, meint Daniela Krause, die Generalsekretärin des Presseclubs Concordia, also des österreichischen Journalistenverbandes, es müssten ein paar Sicherungen nachgeschraubt werden.
Wir brauchen einen viel stärkeren Schutz des ORF vor politischer, vor parteipolitischer Einflussnahme, wirklich eine Schutzmauer gegen parteipolitische Einflussnahme.
In diesem Jahr wählt Österreich übrigens wieder ein neues Parlament. Die FPÖ liegt in den Umfragen im Moment stabil um die 30% auf Platz 1.
Wie die FPÖ gerne im österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausmisten würde, hat Wolfgang Fichtel berichtet. Halb Fußball-Deutschland hat heute Wetter und Saarbrücken in die Suchmaschinen eingegeben. Mit der bangen Frage im Kopf, wird es heute noch mal regnen, denn der Rasen im Ludwigsparkstadion. Ach, lassen wir das. Stand jetzt wird das DFB-Halbfinale heute stattfinden können. 1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Kaiserslautern. Drittligist gegen Zweitligist. Um 20.45 Uhr ist Anpfiff. Thomas Wollscheid berichtet.
Die Stimmung vor dem DFB-Pokal-Halbfinale ist bei den Fans des 1. FC Saarbrücken etwas anders als in den Runden zuvor. Gegen die Bundesligisten Bayern München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach war die Erwartungshaltung lange nicht so hoch wie nun gegen den in Abstiegsgefahr schwebenden 1. FC Kaiserslautern. Und auch die Spieler wie Torwart Tim Schreiber haben nun durchaus das Pokalfinale im Hinterkopf.
Dieses Ding, dass wir jetzt nach Berlin fahren können, das ist bei uns schon im Kopf jetzt. Und so ein Gefühl baut man dann einmal auf und das will man sich dann auch irgendwie nicht nehmen lassen.
Auf dem problematischen Rasen, der sich am Morgen in einem überraschend guten Zustand präsentierte, wird es wohl keine spielerischen Leckerbissen geben können, vermutet FCS-Trainer Rüdiger Ziel.
Ich glaube, das wird ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel werden, wo beide Mannschaften ähnliche Anteile am Ballbesitz haben können. Und deswegen gilt es einfach da eine Kontrolle auszuüben, um eigenen Ballbesitz, gegnerischer Ballbesitz, dass wir die Räume eng halten, gute Abstände haben und entsprechend, dass wir da gar keine Kontermöglichkeiten auch für Kaiserslautern irgendwo hergeben. Ich glaube, da hat man einfach gegen Gladbach Riesenglück in der Anfangsphase und das ist, glaube ich, Warnung genug auch für das Spiel.
Der Rasen wird den 1. FC Saarbrücken unabhängig vom Ausgang des Pokalspiels noch weiter beschäftigen. Der DFB hat klargemacht, dass er in Anbetracht von noch zwei ausstehenden Nachholspielen einen Spielrhythmus von 3 Tagen auf diesem Rasen für unmöglich hält. Aber dafür interessiert sich in Saarbrücken derzeit noch niemand. Priorität hat erstmal der DFB-Pokal.
Soweit die Ausgangslage für das Spiel heute. Der Rasen scheint bespielbar zu sein und das Saarbrücker Team bereit für den Sieg gegen Kaiserslautern. Und die Fans? Stefanie Balle hat sich bei denen umgehört, die schon seit dem Nachmittag in Saarbrücken unterwegs sind, um sich mental und emotional vorzubereiten. Und das waren einige.
Super soweit. Bock aufs Spiel und Bock auf den Fanmarsch.
Was ist am Fanmarsch cool?
Ja, viele Leute und halt einfach die Stimmung, so das Feeling vorm Spiel ist immer ganz geil, wenn man da so mit ein paar Kollegen hingeht, Fanmarsch technisch, ist das schon ganz geil.
Blau-schwarze Familie.
Ja, die Stimmung, ne, das heizt auch vorm Spiel.
Die Polizei, die hat sich hier auf einige tausend Teilnehmer an dem Marsch Richtung Stadion eingestellt, ist mit Großaufgebot vor Ort. Mannschaftswagen aus dem Saarland, aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern sind zu sehen. Bislang nur begleitend und da hoffen alle, dass das auch so bleiben kann, weil eigentlich soll ja ein spannendes Fußballspiel im Mittelpunkt stehen und weniger die Rivalität. Das haben eigentlich alle gesagt, die ich vorhin hier gefragt habe.
Sehr gut bisher.
Ja?
Ja.
Und warum gewinnt Saarbrücken heute?
Weil wir es können.
Die Nummer 1 im Südwesten.
Wir haben Bayern geschlagen, Frankfurt, Mönchengladbach, was will man mehr? Also Lautern dürfte eigentlich kein Problem sein.
Heute muss Saarbrücken gewinnen, ganz einfach, obwohl ich Dortmunder bin. Und ich hoffe, dass nach 3-2 gewinne.
Die Stimmung ist super.
Ja, top Laune, alle sind gut drauf. Hoffentlich wird das Spiel gut.
Ja, wird das Spiel gut?
Ja, das wird super. Ein knackiges 3-1.
Und heute gewinnen wir gegen Kaiserslautern und dann fahren wir nach Berlin.
Das Erste überträgt heute live ab 20.45 Uhr und das erwähnte DFB-Pokal-Endspiel ist dann am 25. Mai im Olympiastadion in Berlin. Wer weiß. Das Saarlandwetter mit besonderer Berücksichtigung des heutigen Halbfinalabends. Der Abend wird die meiste Zeit trocken bleiben, aber es kann vereinzelt auch einen Schauer geben. Die Temperaturen in Saarbrücken 12 Grad bei Anpfiff und zum Ende des Spiels eher so 10 Grad. Morgen wieder dichte Wolken und verbreitet Regen. Erst im Laufe des Nachmittags kann auch mal die Sonne zum Vorschein kommen bei Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Jetzt wünsche ich einen schönen Abend, vielleicht ja mit Fußball. Tschüss!